So, meine Damen und Herren, es geht langsam mit dem Semester dem Ende zu. Und wie gesagt, am 4. Februar findet dann der erste Prüfungstermin statt, um 17 Uhr hier in diesem Hörsaal. Und wir haben jetzt noch die heutige und nächste Woche eine Vorlesung. Nächste Woche werde ich dann alles nochmal wiederholen und die wichtigsten Punkte, wie angekündigt, auch für die Prüfung von Belang dann zusammenfassen. Wir haben zum letzten Mal uns mit der Evolution der Wissenschaft beschäftigt, ganz kurz, in groben Zügen, zur Wiederholung. Wissenschaft geht aus unserer Alltagserkenntnis hervor, ist aber eine verobjektivierte und verfeinerte Form der Alltagserkenntnis, die auch über unsere Alltagserfahrung weit hinausgeht. Unsere Alltagserfahrung beruht auf unseren Sinnesorganen. Wir nehmen Dinge wahr, die wir unmittelbar sehen, hören können, vieles aber nicht. Wir leben in einem Mesokosmos, wie mehrmals betont wurde, einer Welt der mittleren Dimensionen. Das ist die Welt, die wir in Zentimeter, Meter und so weiter messen können, in Minuten, Stunden, Tagen, Kilogramm, Geschwindigkeiten bis zu 30 Kilometer pro Stunde etwa. 150 Kilometer pro Stunde nehmen wir nicht mehr so wahr, wie wir es wahrnehmen sollten, vor allem als Autofahrer. Das unterschätzt man häufig. Die Wissenschaft hingegen geht also weit darüber hinaus, indem sie in die Strukturen des Makro- und des Mikrokosmos vordringt und damit natürlich vielfach sehr abstrakte Modelle bzw. Theorien produziert. Und denken Sie an Begriffe auch wie Atom, Quanten, Elementarteilchen, Lichtgeschwindigkeit oder Entfernungen von 1 Milliarde Lichtjahren und ähnliches mehr, das können wir uns nicht vorstellen. Aber das heißt nicht, dass es diese Entitäten nicht wirklich gibt. Aber sie bleiben unserem Auge, unserem Gehör, unseren Sinnen, unserer Anschauung grundsätzlich verborgen. Also wissenschaftliche Theorien haben auch nicht den Sinn, anschaulich zu sein. Damit haben natürlich viele Leute Schwierigkeiten, etwa im Falle der Evolutionstheorie, die ja mit Zeiträumen operiert, die wir uns ja auch nicht anschaulich machen können. Bitte, die Erde entstand vor 4,6 Milliarden Jahren. Was sind 4,6 Milliarden Jahre? Unser Zeithorizont reicht für ein paar Generationen aus. Unser Lebensalter oder das durchschnittliche Lebensalter von Menschen ist so der optimale Zeithorizont, den sich jeder von uns ganz gut vorstellen kann, aber schon bei 500 Jahren wird es ein bisschen schwierig. Gut, die Wissenschaft, wie gesagt, geht über all das hinaus und versucht, Phänomene kausal zu ergründen, kausal zu erklären. Es gibt keine Wunder, es geht in dieser Welt mit rechten Dingen zu. Und was die Wissenschaft heute noch nicht kann, das wird sie vielleicht irgendwann ergründen können. Aber sie ist ein offenes System gewissermaßen. Ich betone noch einmal, in der Wissenschaft gibt es keine ersten Tatsachen und keine letzten Wahrheiten. Keinen Punkt Alpha, keinen Punkt Omega. Ein sich selbst organisierendes, komplexes System. Wichtig sind dabei zwei Postulate, wie ich betont habe. Das Postulat der Realität. Es gibt eine reale Welt, die bestimmte Strukturen zeigt, die zumindest teilweise erkennbar sind. Und das zweite, das Postulat der Objektivität oder besser vielleicht Intersubjektivität, wissenschaftliche Ergebnisse, Theorien, Modelle und so weiter müssen prüfbar sein, grundsätzlich zumindest für die Leute, die sich mit dem betreffenden Problem beschäftigen und auskennen, nachvollziehbar, kritisierbar und unter Umständen falsifizierbar, also widerlegbar sein. Irgendeine Behauptung, woher kommt der Schlaf, warum schlafen wir ja, weil es da eine Schlafkraft gibt, ist keine wissenschaftliche Erklärung, damit wir das zu Erklärende, also der Schlaf, nur in den Bereich des Obskuren verschoben sind. Was bitte wäre eine Schlafkraft? Das müsste man dann auch erklären und da käme man in einen unendlichen Regress hinein. Wir haben von Grenzen der Wissenschaft gesprochen, oder besser gesagt von Möglichkeiten, über Grenzen in der Wissenschaft überhaupt zu diskutieren. Die eine Ebene ist methodisch, da zeigt sich bisher zumindest, dass die Wissenschaft immer noch Methoden gefunden hat, auch technische Methoden, um immer tiefer in die Dinge einzudringen. Denken Sie an die Entwicklung von Fernrohren, Teleskopen bis zum Radioteleskop, wo sich also dann unser Blick in den Universum, in den Kosmos immer weiter, immer erweitert hat und wir wissen nicht, wie weit das noch gehen wird. Oder umgekehrt im Bereich des Mikrokosmos durch Vergrößerungsgläser und Mikroskope und so weiter bis hin zum Elektronenmikroskop haben wir immer tiefere Einblicke in die Welt der kleinen und kleinsten Teilchen gewonnen. Also mag sein, dass hier von einer Grenze überhaupt nie die Rede sein wird können. Eine andere Frage ist, ob sich komplexe Systeme, hier ist vor allem unser Gehirn gemeint, grundsätzlich überhaupt selbst jemals hundertprozentig verstehen können. Das wäre vielleicht eine Erkenntnisgrenze. Und die dritte, eine willkürliche Grenze, wenn Sie so wollen, Ethik bzw. Moral. Da stellt sich die Frage, ob alles, was wir in der Wissenschaft auch tun können, was wir methodisch, technisch und so weiter können, ob das auch nach moralischen Kriterien überhaupt verantwortbar ist. Da gibt es viele Debatten, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, vor allem im Bereich der Gentechnik, Organtransplantation und vieles mehr, Dinge, die also viele ethische Fragen aufwerfen. Er war auch zum letzten Mal unter Hinweis auf Erhard Oeser, einige kritische Bemerkungen zur Involution der Wissenschaft gemacht. Involution wäre das Gegenteil der Evolution bzw. Stillstand, weil die Informationsfülle immer schwieriger zu bewältigen wird und weil es auch immer schwieriger wird, verschiedene ganz, ganz, ganz kleine Ergebnisse auf kleinstem Gebiet nachzuvollziehen und zu kontrollieren, was naturgemäß dann Plagiate und Schwindel begünstigt. Man kann davon ausgehen, dass in der Wissenschaft zwar der Schwindel nicht häufiger vorkommt als anderswo, aber er kommt vor. Auch da gibt es natürlich immer wieder schwarze Schafe, die sich leicht machen und einfach Ergebnisse vorgaukeln. Was, wie gesagt, je komplexer das Ganze wird, umso schwieriger zu kontrollieren bleibt. So, und jetzt kommen wir zum letzten Thema, gleich anschließen und die Informationsfülle in der Wissenschaft. Die Vorlesung heißt ja Naturgeschichte der Vernunft und Unvernunft. Wie viel Unvernunft vertragen wir? Sind wir vernünftiger geworden, als unsere stammesgeschichtlichen Vorfahren es waren? Natürlich stellt sich nach wie vor wieder hier, auch hier wieder die Frage, wie wir Vernunft und Unvernunft definieren. In einem sehr pragmatischen Sinne kann man sagen, Vernunft ist alles, was dem Überleben dient. In dem Sinne wären dann aber auch Igel vernünftig, wenn sie rechtzeitig die Stacheln aufstellen, um sie vor einem Marder zu schützen. Hingegen meinen wir, Vernunft im engeren Sinne natürlich bedeutet Rationalität, rationale Erkenntnis, die möglichst objektiv gewonnen wird und sich nicht in die Irre leiten lässt von emotionalen, affektiven, irrationalen Elementen. Wenn man natürlich sich in der Welt ein wenig umschaut, wird man allerorten Irrationalität und Unvernunft bemerken und es gibt kritische Stimmen, die meinen, noch nie war die Menschheit so unvernünftig wie heutzutage und ist deswegen zum Scheitern verurteilt. Ich werde das von einigen Beispielen dann kritisch darzulegen versuchen. Ich erinnere an ein Zitat, das ich gleich zu Beginn der Vorlesung im Oktober gebracht habe, von dem amerikanischen Philosophen Bartley. Julian Bartley, der meinte, der Mensch ist von Natur aus ein verwirrtes Lebewesen. Alle seine Versuche, seine Rationalität, seine Wissenschaft, seine Religion, alles das sind verwirrte Versuche, seiner eigenen Verwirrung Herr zu werden. Also nicht sehr optimistisch, wir sind verwirrte Lebewesen. Gut, offenbar waren wir nicht verwirrt genug, sonst gäbe es uns heute längst nicht mehr, sonst wären wir irgendwann in grauer Vorzeit schon ausgestorben. Irgendwas müssen unsere Vorfahren richtig gemacht haben, wie gesagt, sonst gäbe es uns heute längst nicht mehr. Aber dass wir es mit vielen Verwirrungen zu tun haben, die wir Menschen selber anrichten, das ist natürlich nicht zu zweifeln. Das Problem besteht grundlegend darin, dass wir ja die vielfach apostrophierten vorbewussten, ratiomorphen, vorvernünftigen, wenn Sie so wollen, Erfahrungen und so weiter ja nicht ausblenden können, sondern dass die sich vermischen mit der rationalen Erkenntnis. Niemand kann sich selber zweiteilen und sagen, bitte, meine Gefühle sind hier, hier ist meine Rationalität, das blende ich jetzt aus und bleibe strikt rational. Vielleicht wird das auch eine sehr langweilige Welt, wenn alle Menschen ausschließlich rational vorgehen würden, jeden Schritt, den sie machen, wissenschaftlich überprüfen würden und so weiter, das wäre vielleicht nicht einmal auszuhalten. Aber die Frage, wie gesagt, wie viel Unvernunft vertragen wir letzten Endes? Grundsätzlich, das vielleicht noch nachträglich, das sieht sich ja gewissermaßen durch die ganze Vorlesung, obwohl ich vielleicht nie so klar gemacht habe, kann Erkenntnis oder im weitesten Sinne Erfahrung, auch bei nichtmenschlichen Lebewesen, als ein ständiger Prozess von Versuch und Irrtum aufgefasst werden und ein ständiger Versuch der Fehlerkorrektur. Je intelligenter ein Lebewesen ist, umso besser wird es sein, Fehler einzusehen und Fehler zu korrigieren. Bei einem Igel kann man nicht erwarten, dass er sehr schnell oder überhaupt lernt, dass es keinen Sinn macht, vor einem Motorrad oder einem Auto die Stacheln aufzustellen. Dazu brauchen die Stacheltiere wahrscheinlich Jahrmillionen und bis es soweit ist, wird es sie und auch Autos wahrscheinlich nicht mehr geben. Also ein ständiger Prozess der Fehlerkorrektur, zumindest bei uns Menschen, wir alle machen Fehler, das ist trivial, aber wir können viele Fehler, sofern sie nicht unmittelbar tödlich sind, auch korrigieren und zum nächsten Mal dann dieselben Fehler vermeiden. Aber da gibt es den nicht sehr hoffnungsvollen Witz, der sagt, ja, dumme Menschen machen immer den gleichen Fehler, gescheite Menschen machen immer neue Fehler. So oder so ziemlich hoffnungslos, nicht? Also ein gescheiter Mensch, der korrigiert einen Fehler, macht aber dafür zum nächsten Mal einen ganz anderen. Und so geht er ständig dahin. Karl Popper würde dem nicht nur beipflichten, er hat ja mehrmals betont, unser ganzes Leben ist ein ständiges Fehler korrigieren. Ich würde sagen, zum Glück nicht nur, denn wenn wir nur damit beschäftigt wären, Fehler zu korrigieren, dann gäbe es auch nichts Kreatives, keine großartigen Leistungen in der Wissenschaft und in der Kunst. Also das mag etwas übertrieben sein, aber die Hoffnung oder der Wunsch nach einem fehlerfreien Menschen, einer fehlerfreien Menschheit, der wird sich wohl so schnell nicht erfüllen. Ich möchte 4 oder 5 Punkte anführen, die also die Unvernunft des Homo sapiens, hier ist der Ausdruck eigentlich unter Anführungszeichen zu setzen, ganz besonders unterstreichen, nicht erst heute, sondern schon seit langer Zeit. Das erste sind ganz evident Kriege. Kriege sind das Sinnloseste, was es überhaupt gibt, denn jeder Krieg, egal aus welchen Motiven er geführt wird, egal wo er geführt wird, bringt letzten Endes nur Zerstörung und unsägliches Leid über eine große Zahl von Menschen. Allein die beiden Weltkriege haben 100 Millionen Tote gefordert. Mir ist keine Zahl bekannt, wie viele Verletzte, wie viele Dauerinvalide und so weiter. Also eine gewaltige Zahl. Historiker haben schon vor einigen Jahrzehnten errechnet, dass seit ca. 6.000 oder 7.000 Jahren ungefähr 3,5 Milliarden Menschen an den direkten oder indirekten Folgen von Kriegen oder kriegsähnlichen Aktivitäten ihr Leben verloren haben. Also gewaltige Zahl, die Hälfte der heutigen Bevölkerung. Und das in nur 6.000 Jahren. In der Tat, man braucht gar nicht weit in der Geschichte zurückgehen. Nehmen wir nur die letzten 2, 2,5 Jahrzehnte, die wir alle uns mehr oder weniger gut erinnern können. Und denken Sie, was es da in dieser Zeit für Kriege gab. Jugoslawienkriege, das waren gleich 3. Es gab den Krieg in Kuwait, als die Irakis einmarschiert sind. Es gab also den Irakkrieg, der ja immer noch nicht wirklich zu Ende ist. Es gibt jetzt die Massaker in Mali, es gab die Massaker in Ruanda, in Burundi. Also ich möchte die ganze Litanei hier gar nicht aufzählen. Eine Unzahl von blutigen Konflikten, allein wie gesagt in den letzten uns noch sehr gut zugänglichen Jahren bzw. wenigen Jahrzehnten. Es ist nicht anzunehmen, dass dieser Unsinn, diese Unvernunft irgendwann gestoppt werden wird. Kriege scheinen eine eigene Logik zu haben, beziehungsweise die Politiker, die sie entfachen, scheinen eine eigene Logik zu haben, die mit Rationalität nichts zu tun hat. Natürlich profitieren immer wieder einige von Kriegen. Die ganze Waffenindustrie wäre ja ohne Kriege im Großen und Ganzen ja überhaupt nicht lebensfähig. Die freuen sich ja wenn wieder Waffen produziert und geliefert werden können. Aber das letzten Endes hier, die reine Unvernunft triumphiert, ist nicht zu übersehen. Und dann vor allem, dass man dann bemerkenswert, man hatte überhaupt nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Wenn Sie jetzt die gegenwärtige Situation sich vor Augen führen, die USA sind sowohl in Afghanistan als auch im Irak etwa einmarschiert. Die Intention war in beiden Fällen, dass es dort also zu einem demokratischen System kommt, dass dort Ruhe herrscht und in Wirklichkeit, Sie können den Fernseher aufdrehen, wann Sie wollen, so gut wie täglich, gibt es irgendeine Bombenexplosion in Bagdad oder in der Nähe von Kabul und so weiter. Ich wundere mich, dass es in diesen Ländern überhaupt noch irgendwas gibt, dass überhaupt noch irgendetwas steht. Also, mag die Intervention sogar, ich bin mir da natürlich nicht sicher, aber mag das sogar friedliche Motive gehabt haben, so hat sich das Ganze eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Aber die Logik, die dahinter steckt, lässt sich ja jetzt insbesondere in den USA relativ leicht nachvollziehen. Denken Sie an die dortige Waffenlobby. Immer wieder kommt es zu Amokläufen, in Schulen vor allem. Und die Reaktion darauf, das finde ich ja wirklich kurios, ist ja vielfach, ja, man muss sie noch mehr bewaffnen. Auch der Schuldirektor und die Lehrer und auch die Reinigungskräfte, die sollen möglichst alle mit zwei Revolvern herumgehen, wie Clint Eastwood im Fremden ohne Namen oder wie die ganze Italo-Western heißen und immer schussbereit sein. Eine einfache Überlegung würde zeigen, dass eine weitere Aufrüstung nichts weiter bedeuten würde, als die Steigerung der Wahrscheinlichkeit noch häufigerer Amokläufe. Denn wer gibt mir die Garantie, dass nicht der Direktor der Schule eines Tages durchdreht und bei den Waffen verfügbar, dass er die Lehrerschaft abknallt? Kann ja alles sein. Also die einzige Reaktion wäre, bei einem Lebewesen, das sie offenbar nicht unter Kontrolle hat oder bei dem sie keineswegs alle unter Kontrolle haben, müsste man die Waffen überhaupt abschaffen. Die Schusswaffen zumal, Messer kann man nicht abschaffen, weil die braucht man für andere Dinge. Die Schusswaffen zumindest dürfte es nicht geben, wenn die Menschheit vernünftig wäre. Aber das wäre ein frommer Wunsch. Es ist nicht abzusehen, dass Schusswaffen eines Tages abgeschafft werden. Nicht nur, weil damit eine ganze Industrie sehr gut lebt, sondern auch eben aufgrund dieser beschriebenen Mentalität, nicht, anstatt die Waffen zu reduzieren, man muss eigentlich ihre Zahl noch steigen. Nicht, das hat mir ein Kollege aus den USA vor ein paar Jahren in Arizona lebt er, ein gebürtiger Österreicher, mitgeteilt. Unglaublich, nicht? Also die haben dort in den Bars ein Rauchverbot eingeführt, aber ziemlich gleichzeitig die Erlaubnis eingeführt, jeder darf in eine Bar mit einer Schusswaffe kommen. Jetzt kann man sich vergegenwärtigen, was da für ein Potenzial an Möglichkeiten, was da für ein Gewaltpotenzial eigentlich vorliegt, wenn da also Leute in Bars zu vorgerückter Stunde mit entsprechendem Alkoholspiegel da in Konflikte geraten. Es ist eine Sache, jemanden zu erwürgen, eine andere, den Revolver zu abknallen. Das ist leichter. Und das hat Conor Lawrence in seinen kulturkritischen Schriften wiederholt, auf die Gefahr der Fernwaffen vor allem hingewiesen. Denn die schalten jede Emotion und auch jedes Verantwortungsgefühl aus. Nicht ein Pilot in einem Kampfflugzeug, der als Ziel nur irgendwas auf dem Bildschirm hat und eine Bombe dort hinunterwirft, der sieht ja nicht, was er für ein Massaker dort anrichtet. Der sieht ja nicht, wenn da einem kleinen Kind ein Arm abgerissen wird und ähnliche Scheußlichkeiten mehr. Der ist gewissermaßen dann emotional entlastet. Aber natürlich hat man auch dafür in unserer politisch korrekten Welt einen Ausdruck gefunden, das heißt jetzt chirurgisch sauberer Krieg. Ich arbeite wie Chirurgen mit Laser, nur wissen Sie im Gegensatz zum Chirurgen nicht, wo Sie die Waffe hinstrahlen und wie viele Menschen da zugrunde gehen. Also Kriege sind ein evidentes Beispiel für Unvernunft. Zweites Beispiel, eine permanente Naturzerstörung. Das ist auch offensichtlich. Man fragt, was ist von einem Lebewesen zu halten, das sich ununterbrochen die eigenen Lebensgrundlagen unter den Füßen wegzieht. Und auch nicht weiß, auch nicht rational abzuschätzen weiß, wie lang der Prozess der Zerstörung gerade noch gehen darf, damit nicht alle Ressourcen weg sind. Die Ressourcen sind begrenzt, das müsste man eigentlich einsehen. Unser Planet ist nicht grenzenlos, er kann nicht grenzenlos Nahrung produzieren für eine immer größere Zahl von Menschen irgendwann, und das wissen wir eben nicht, ist dann der Ofen aus, auf gut Deutsch gesagt. Es gibt in der Natur wundervolle Einrichtungen gewissermaßen, die zeigen, wie man eigentlich ohne Vernunft vorgehen könnte, um mit Ressourcen sparsam umzugehen. Ein Beispiel ist der südamerikanische, der große Ameisenbär. Das sind so, ja, so groß wie große Hunde mit einem merkwürdig langen Schwanz, einer sehr langen Schnauze mit winzigem, zahnlosem Mund. Die fressen Termiten und Ameisen, brauchen ungefähr 30.000 bis 35.000 Termiten und Ameisen als Tagesration. Wie gehen die vor? Die brechen auf irgendwann in der Früh, also jeder für sich, das sind Einzelgänger, so viel ich weiß, und suchen mit ihrer Schnauze, sind die immer auf der Lauer, wo gibt es ein Ameisen- oder Termitennest, und beginnen dann dort zu fressen. Interessanterweise fressen sie aber nur ganz kurz und gehen dann wieder zum nächsten Nest weiter. Auch da bleiben sie nur sehr kurz und gehen wieder weiter. Auf diese Weise schädigen sie kein einziges Nest nachhaltig, wenn sie da 100 oder 200 Ameisen in einer großen Kolonie auf einmal fressen, das stört die Kolonie überhaupt nicht. Jetzt könnte man sagen, sind die Ameisenbären so vernünftig oder sind die so intelligent, nicht, dass sie so also sparsam umgehen und gewissermaßen warten, bis sich dann die erste Kolonie wieder regeneriert, erst dann wieder dorthin gehen. Also ich bin sicher, dass ein Ameisenbär keine Ahnung davon hat, was er da macht, sondern aufgrund irgendwelcher genetischer und sonstiger Zufälligkeiten der Evolution ist der Ameisenbär zwar, er ist kein Bär, nebenbei gesagt, ein sogenannter Zahnarmer, ist der Ameisenbär zwar spezialisiert auf Ameisen und Termiten, aber gleichzeitig verträgt seine Schnauze das Beißen und Kribbeln der Kerbtiere nicht. Also er verkraftet das nur vielleicht eine halbe Minute, ich weiß nicht, wie lange er da an einem Nest bleibt, und dann muss er weitergehen, bis er nicht mehr juckt, und dann zum nächsten Nest und so weiter. Also eine sehr interessante Einrichtung, wo also zwei Komponenten auf ganz merkwürdige Art und Weise eigentlich verknüpft sind. Eben auf der einen Seite eine Nahrungsspezialisierung auf Insekten, insbesondere Termiten und Ameisen, auf der anderen Seite aber eine Abwehr gewissermaßen der Bisse und der Kratzer von diesen Tieren. Das wäre, was wir vom Ameisenbären lernen könnten, obwohl der nicht weiß, warum er so vorgeht, wie er vorgeht. Das wäre eine relativ kluge Strategie. Wir beuten Ressourcen nur bis zu einem gewissen Grade aus und warten, bis sie sich wieder von selber erneuern und so weiter. Es ist aber nicht anzunehmen, dass in absehbarer Zeit sich die gesamte globale Wirtschaft Ameisenbären zum Vorbild nehmen wird. Ich vermute, dass dieses Tier vielen der Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft überhaupt nicht bekannt ist. Es ist sogar in manchen Regionen Südamerikas inzwischen gefährdet durch Zerstörung auch seiner Lebensräume, und vielleicht wird der Ameisenbär eines Tages als Spezies seine Klugheit ins Grab mitnehmen und keiner mehr wird von ihm lernen können. Verbunden mit der Naturzerstörung ist als dritter Punkt auch die Illusion, der Glaube an ein ständiges Wirtschaftswachstum. Nichts kann unbegrenzt wachsen. Das sollte eine sehr triviale Einsicht sein. Da muss man nicht viel Mathematik betreiben, auch nicht viel Biologie und so weiter. Es hat, wie Goethe gesagt hat, schon einen guten Grund, dass Bäume nicht planlos in den Himmel hineinwachsen, sondern dass ihr Wachstum irgendwann abgeschlossen ist. Sogar bei den ganz gewaltigen Bäumen wie Mammutbäumen und so weiter, die also riesige Höhen erreichen, ist irgendwann der Wachstumsprozess zu Ende. Und wir kennen aus der Medizin, aus der Biologie und Medizin, das Phänomen eines mehr oder weniger unbegrenzten Wachstums im Falle von Krebsgeschwüren, und jeder weiß, wohin solche letzten Endes führen. Also nicht unbedingt zum Vorteil des davon Betroffenen. Ansonsten sollte, müsste eigentlich überall Wachstum begrenzt sein. Wie soll es dann gehen, dass die Wirtschaft unbegrenzt wächst, jedes Jahr ein paar Prozent? Das wird nicht auf die Dauer gehen können. Es wird zwar seit Jahrzehnten davor gewarnt, aber das hilft nicht. Immer können Sie lesen, ja, das wird die Wirtschaft in diesem Jahr leider nur um 1,8% gewachsen und so weiter. Im Vergleich zum Vorjahr sehr schlecht, wir müssen wieder ankurbeln, etc. Bitte.
Mit der Einzigen, die ich alle paar Jahre gibt es einen ganz großen Krieg oder einen Wirtschaftscrash, das ist eben zusammenbricht. Und AWEC kann man natürlich wieder.
Natürlich. Die Frage ist natürlich nur die, ob es dann dabei bleibt, eben bei mehr oder weniger periodischen, aber nie totalen Zusammenbrüchen, denn ein totaler Zusammenbruch, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ein totaler Zusammenbruch der Weltwirtschaft, also das wäre die ultimative Katastrophe. Es sind ja immer nur unter Anführungszeichen entweder lokale, wenn auch großräumige Zusammenbrüche oder eben vorübergehende, vergleichsweise kleine Erschütterungen und nie totale Zusammenbrüche. Gut, wir können sagen, wenn es so ist, sollte es da eine Gesetzmäßigkeit geben, dass alle paar Jahre oder alle paar Jahrzehnte eben solche Erschütterungen vorübergehend auftreten, sich dann wieder die Wirtschaft erholt und so weiter, ja, dann brauchen wir keinen Grund zur Sorge zu haben. Aber die Frage ist, wer gibt uns die Garantie, dass nicht eines Tages eben der totale Zusammenbruch kommt? Das können wir nicht abschätzen. Wir haben, das habe ich bei anderer Gelegenheit hier in dieser Vorlesung betont, und das ist auch eigentlich für jeden von uns gut nachvollziehbar, keinen Sinn, keine Anschauung, keine Intuition dafür, wo bei gewissen komplexen Prozessen der sogenannte Point of No Return kommt, also der Punkt, an dem es keinen Ausweg mehr gibt. Wir haben keinen Sinn für exponentielles Wachstum. Da gibt es viele Untersuchungen, glaube ich, der eine oder andere erwähnt, war ganz einfache Experimente. Sie haben 1.000 Euro, bringen die zur Bank, bei 3,5% Zinsen meinetwegen, oder auch nur 2,5%. Wie viel haben Sie in 10.000 Jahren? Ich weiß es nicht auswendig, aber das kann man ausrechnen. Aus 1.000 Euro in 10.000 Jahren wird ein Betrag, den sich kein Mensch mehr vorstellen kann. Ein so gigantischer Betrag, intuitiv käme man nicht drauf. Mathematisch kann man es rechnen mit Zinsrechnungen und so weiter. Aber intuitiv, weil wir gehen davon aus, ja, 1.000 Euro, gut, das ist überschaubar. Was kann denn daraus werden? In der Tat, in den nächsten Jahren wird auch nicht viel draus. Aber bei 10.000 Jahren, da ist ja wieder unser begrenzter Zeithorizont verantwortlich, können wir uns das nicht mehr vorstellen. Aber gut, das ist ja auch nicht in unserer Realität, in der Alltagsrealität verankert, denn wer von Ihnen wird zu seiner Bank morgen gehen mit 1.000 Euro und sagen, bitte möchte das veranlagen, und zwar für die nächsten 10.000 Jahre. Und da wird der Bankdirektor oder Angestellte oder wer immer sagen, bitte, also, wie Sie meinen, guter Kunde, der gibt uns da 1.000 Euro und wir 10.000 Jahre warten, solche Kunden haben wir gern. Der will nie was abheben, der kommt erst in 10.000 Jahren wieder. Gut, das wird es kaum geben. Aber wie gesagt, wir können uns Prozesse dieser Art, Prozesse einer ungeheuren Beschleunigung in entsprechenden Zeiträumen nicht wirklich vorstellen. Das ist auch das berühmte Beispiel mit dem Teich von Seerosen. Nicht? Und nach dem Prinzip, also zuerst eine Seerose, dann wären es zwei, dann vier, dann acht, dann 16 und so weiter, dann ist der Teich eines Tages halb voll. Wie lange dauert es noch, bis er dann ganz voll ist? Ja, eine Sekunde nur noch, denn die nächste Vermehrung ist eine Verdoppelung des bereits zur Hälfte zugedeckten Teiches. Und dann ist kein Zurück mehr. Also das sind, wie gesagt, sehr anschauliche Beispiele, die zeigen, dass wir keine Anschauung für solche Vorgänge haben. Vierter Punkt. Es ist erstaunlich, was im Laufe der Geschichte bis zum heutigen Tag an Aberglauben angesammelt hat. Es ist erstaunlich, was Menschen gegen alle Prinzipien der Vernunft, gegen alle Gesetze der Logik, gegen alle naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, so alle schon geglaubt haben und nach wie vor glauben. Horoskope beispielsweise. Nicht? Es gibt viele Menschen, die glauben tatsächlich daran, obwohl es rational, naturwissenschaftlich überhaupt keinen kausalen Zusammenhang geben kann, dass ihr Schicksal von den Umlaufbahnen irgendwelcher entfernter Planeten oder Sterne abhängt. Das ist ein völliger Irrglaube. Wie gesagt, es gibt rational und naturwissenschaftlich keinen einzigen, auch nur so geringfügigen Hinweis, dass irgendein Planet da draußen im Universum uns beeinflusst, unser Schicksal beeinflusst. Und viele Menschen lesen Horoskope, und das wäre nicht schlimm. Aber sie glauben auch daran, es gibt es, wie viele Sternzeichen gibt es? 12, glaube ich. Hm? Ja. Und hier steht dann beispielsweise in der Tageszeitung, ja, seien Sie heute vorsichtig im Straßenverkehr, auf der anderen Seite winkt aber vielleicht heute ein großer Gewinn. Na gut, das sind so sehr, sehr allgemeine Aussagen. Schön, dass die Prognose kann ich für jeden von Ihnen machen. Aber wenn es 12 Sternzeichen gibt bei 7 Milliarden Menschen, auf wie viele Hunderttausende trifft dann dieselbe Prognose zu? Das würde ja bedeuten, dass, bitte, ich bin Steinbock, das weiß ich schon, obwohl ich nicht dran glaube, aber das ist mir nicht verborgen geblieben. Es gibt 500 oder 600.000 Steinböcke und mit denen allen müsste ich irgendwie in Verbindung stehen. Uns allen blüht heute das gleiche angenehme Schicksal. Kennenlernen einer hübschen Frau oder umgekehrt, nicht wahr? Ein großer Gewinn im Lotto und so weiter. Fantastisch, wenn es gleich auf 600 Millionen Menschen zutreffe, das wäre auch nicht mehr. Also, es ist unglaublich, wie gesagt, was für ein Hokuspokus trotz aller Vernunfterkenntnis und trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnis geglaubt wird. Denken Sie an den Weltuntergang am 21. Dezember, der dann wieder nicht stattgefunden hat und viele Leute im esoterischen Kreis waren überzeugt davon, die Welt geht unter. Ich bin sicher, es basteln längst schon irgendwo Apokalyptiker im Hintergrund am nächsten Datum des Weltuntergangs. Lassen wir uns überraschen, vielleicht kommt er in diesem Jahr noch, vielleicht erst in 2 Jahren, aber ich bin sicher auch, der wird an uns mehr oder weniger spurlos vorbeigehen. Also eine ganze Menge, und man könnte hier vieles anführen, an Beispielen, die zeigen, wie stark der Aberglaube und so weiter nach wie vor ist, sich bis in unseren Alltag hinein gegen jede Rationalität bewährt. Nicht? Immer noch finden Sie in Hotelzimmern selten ein Zimmer mit der Nummer 13. Oder im Flugzeug, ich kenne nur 2 Linien, ich habe das einmal schon erwähnt, das ist die Lux Air und die Niki, die haben 13 als Sitze, aber sonst alle Fluglinien, ich kenne nicht alle natürlich weltweit, aber die sind die gängigen, britische Airways und Ava und Lufthansa und was es da alles gibt, Air France, ich habe da immer geschaut, Sitzreihe 13 gibt es nicht. Also, was denken sich die Leute dabei? Na, vielleicht ist doch irgendwas dran, oder beunruhigen wir die Fluggäste nicht, lassen wir die 13 weg, weil sonst steigt vielleicht keiner mehr ein, sonst haben die Leute Angst, dann verlieren wir das Geschäft und so weiter. Also, lauter Irrationalität. Was sollte es rational mit der Zahl 13 für eine Bewandtnis haben? Das ist eine Zahl wie jede andere auch. Ob ich auf dem Sitz 13 sitze oder 25 oder 40, wenn die Maschine abstürzt, was leider zwar äußerst selten, aber es kommt gelegentlich vor, dann ist es vollkommen gleichgültig, wo man sitzt. Ja, es könnte vielleicht sein, je nachdem, wie die Maschine aufliegt, aber vielleicht ist dann gerade 13 ein Glücksfall gewesen, weil dort der einzige Passagier saß, der überlebt hat. Also Irrationalität, wo man auch hinschaut. Gut, die Zahl 13 und der Glaube dran wäre nicht das Schlimme. Schlimm ist das dort, und da bin ich wieder beim ersten Thema, Kriege und ihre Motive etc., wo Kriege geführt werden, im Namen irgendwelcher vermeintlich höherer Prinzipien, höherer Götter und so weiter, denken Sie an die Religionskriege und vieles mehr, da ist schon so viel Blut geflossen, dass man da gar nicht, dass man sich schämen müsste, Homo sapiens zu sein. Wenn Leute daran glauben, zu wissen, wie die beste aller möglichen Welten beschaffen ist, wenn sie daran glauben, dass sie den Auftrag von einem höheren Wesen gewissermaßen bekommen haben, dann sind sie offensichtlich, wie unsere Geschichte und Gegenwart zeigen, zu allem fähig. Eine große Enttäuschung für alle von uns, die an Demokratisierung glauben, das sind nämlich an sie alle mit eingeschlossen, der sogenannte arabische Frühling, an dem passt nicht einmal die Jahreszeit genau. Was ist in diesen Ländern jetzt geworden? Chaos. Fundamentalistische Strömungen, die stärker sind, als sie vorher waren. Also was hatte das Ganze für einen Sinn? Dass es noch schlimmer wird, als es vorher war. Es soll der Philosoph Hegel gewesen sein, der schon vor langer Zeit gesagt hat, das Einzige, was der Mensch aus der Geschichte gelernt hat, ist, dass er nichts daraus gelernt hat. Denn sonst müsste man ja bitte bei den vielen Revolutionen, die schon stattgefunden haben, alle waren mehr oder weniger blutig, bis auf wenige Ausnahmen, hätte man doch längst die Einsicht gewinnen können, in der Geschichte wurden die und die Fehler gemacht, die wollen wir doch nicht noch einmal wiederholen. Und wieso sind wir so sicher, wenn wir irgendwo eine Revolution starten, dass es nachher tatsächlich besser wird? Wie gesagt, der sogenannte arabische Frühling ist ein trauriges, für mich trauriges Beispiel, wie unlogisch solche Dinge ausgehen können, beziehungsweise dass es nachher genauso schlimm oder noch schlimmer wird, als es vorher war. Da können nur irrationale Momente dahinter stecken. Das kann nicht mit Rationalität, mit Vernunft, mit Logik zugehen. Und wie gesagt, das Gefährlichste, nicht wahr, der Glaube, im Namen höherer Wesen agieren zu dürfen, ja agieren zu müssen, Andersgläubige zu unterdrücken, zu eliminieren, letzten Endes auszurotten, das alles hat es ja in der Geschichte bis heute leider gegeben. Man sollte glauben, dass die Zivilisation, die ja schon auf ein relativ hohes Alter zurückblicken kann, relativ, den Menschen tatsächlich zivilisierter gemacht hat, in dem Sinne, also im Sinne von friedfertiger und vernünftiger. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, sondern die Zivilisation hat den Menschen ganz andere Mittel in die Hand gegeben, um seine destruktiven Potenziale auszuleben. Der Zusammenprall zweier steinzeitlicher Horden war sicher auch nicht lustig, aber die hatten nur irgendwelche Steinschleudern oder Knüppel. Und gut, ja, wie gesagt, lustig war das sicher auch nicht. Aber in der Gesamtbilanz, in der gesamten Konsequenz waren das relativ kleine, global sowieso völlig unbedeutende Auseinandersetzungen. Heute gilt nach wie vor, obwohl der eiserne Vorhang längst gefallen ist, dass die Welt eigentlich voller Atombomben besteht und immer noch gibt es genügend Wahnsinnige auf der Welt, denen man zutrauen würde, auf den Knopf zu drücken, einen Atomkrieg anzuzetteln, und den würde wahrscheinlich dann tatsächlich niemand von uns überleben. So groß ist das Waffenpotenzial, das Potenzial dieser Waffen, also nach wie vor. Was ist das für eine vernünftige Spezies, die ein derartiges Waffenarsenal gegen sich selber gerichtet, wohlgemerkt, ansammelt? Das kann ja doch etwas nicht stimmen. Waffen als Abschreckung, und wie schon vorhin gesagt, also, da müsste sich nach dieser Logik jeder bewaffnen. Und am besten so gut wie möglich. Am besten gehen wir alle dann gleich mit zwei Gewehren und zwei Revolvern und auch in einem Taschenmesser oder einem Küchenmesser herum. Da sind wir dann relativ wirklich sicher. Gut, das wären vier Punkte, die uns zum Nachdenken auffordern und doch ziemlich klar zeigen, dass also der Mensch nicht das vernunftbegabte Lebewesen ist, das er gerne sein möchte, oder dass zumindest viele Vertreter seiner Spezies große Unvernunft walten lassen, die also letzten Endes gegen die Spezies selber gerichtet ist. Dafür ist aus der Evolutionsgeschichte kein Präzedenzfall bekannt. Gut, Tiere produzieren auch keine Waffen, sie tragen Waffen und Anführungszeichen in Form von Hörnern und Geweih, Krallen und Zähnen, aber was können sie damit schon wirklich Großes anrichten? Es ist eine Sache, wenn Elefanten ein paar Büsche zertrampeln, die sich hinter ihnen dann wieder aufrichten. Eine andere Sache, wenn mit Planierraupen und Kettensägen täglich gleich so und so viele Hektar tropischen Regenwaldes ein für alle Mal irreversibel gerodet wird. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Die Natur kennt Naturschutz nicht, es gibt kein Lebewesen, das Naturschutz betreibt, so dass wir auch der Ameisenbären betreibt es nicht absichtlich. Das hat es nie gegeben, also wer glaubt, in der Natur wird auf die Natur aufgepasst, das ist eine Naturromantik. Nur ist der Umstand einfach der, dass nichtmenschliche Lebewesen grundsätzlich nur wenig anrichten können und sie keines so exponentiell vermehrt, wie das für Homo sapiens in den jüngsten Epochen seiner Geschichte der Fall ist. Abgesehen von den Ameisen und den ganz, ganz kleinen Organismenarten, wenn man nur Säugetiere nimmt, ist es bei keiner Art möglich, dass sie es auf 7 Milliarden bringt. Jedenfalls nicht bei den etwas größeren, vergleichbar mit unserer Körperhöhe und Gewichtsklasse. Mag sein, dass es noch mehr Ratten als Menschen gibt, wahrscheinlich ist das so. Aber die sind doch mehr oder weniger verborgen im Untergrund und machen sich relativ selten und nicht in allen Breiten der Welt bemerkbar. Jetzt haben wir in unserer Zivilisation heute einige Beobachtungen, die uns auch zu denken geben müssen, die den Steinzeitmenschen in uns überfordern. Ich habe deswegen mein letztes Buch Zivilisation in der Sackgasse genannt. weil es tatsächlich eine Sackgasse zu sein scheint und diesmal nicht die Sackgasse einer bestimmten Zivilisation wie der Maya oder der alten Griechen oder der alten Römer, sondern der gesamten Zivilisation. Was sind da die Dinge, die uns offensichtlich in irgendeiner Form alle mehr oder weniger überfordern, auf die wir von der Evolution nicht vorbereitet waren? Wir waren auf gar nichts vorbereitet, aber darauf schon überhaupt nicht. Ich meine damit zunächst einmal die Vermassung. Also anknüpfend an die 7 Milliarden Menschen, die heute auf der Erde leben, ist ein Phänomen beobachtbar, das in der Evolutionsgeschichte die Hominiden, der Menschenartigen und auch aller anderen Primaten völlig einmalig ist. Und das in so kurzer Zeit, in ein paar Jahrhunderten, das ist evolutionsgeschichtlich ein vernachlässigbarer Zeitraum, die Population einer Spezies weltweit auf 7 Milliarden ansteigt. Trotz Krisen, trotz Katastrophen, trotz der Kriege und so weiter, ist hier ein Prozess im Gange, der uns eigentlich sehr wundern müsste. Auch da ist natürlich die Frage, wie weit das gehen wird, wie viele Menschen verträgt die Erde. Darüber wurde schon nachgedacht, publiziert und es wurden Berechnungen angestellt. Keiner weiß das natürlich so genau. Kann man auch nicht wissen. Sind es 12, 14, 15 Milliarden, die gerade noch tolerierbar sein werden, wissen wir nicht. Tatsache bleibt eben, dass diese Vermassung stattgefunden hat, die sich nun auch ganz konkret manifestiert, in einer steigenden Zahl sogenannter Megastädte. Das sind Städte mit über 5 Millionen Einwohnern. Vor ein paar Jahrzehnten gab es davon nur ganz, ganz wenige. Das waren etwa New York, etwa London, Tokio. Naja, mehr fallen mir gar nicht ein. Erst in einigen Jahrzehnten gibt es das Phänomen, dass Städte und immer mehr davon, ich glaube 280 sind es mittlerweile, aber nehmen Sie mich da nicht beim Wort, ich weiß, ob ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, mit mehr als 5 Millionen Einwohnern Tendenz steigend. Und viele dieser Städte bleiben ja nicht bei 5 oder 5,5, sondern haben inzwischen längst 15, 20, 25 Millionen Einwohner. Kann das für eine Spezies gut gehen, deren Angehörigen, deren Vorfahren über Jahrmillionen als Jäger und Sammler mehr oder weniger gemächlich in den Steppen und Savannen herumgeschlichen sind? Das bleibt eine große Frage. Zweites Phänomen, eine Beschleunigung der Prozesse auf allen Ebenen. Es muss heute alles immer schneller gehen. Nachrichten müssen schneller versendet werden. Sie müssen schneller nach Graz kommen können, als das bisher der Fall war. Ein Geschwindigkeitswahn, buchstäblich, also der Ausdruck Wahn im psychologisch konkreten Sinn, der sich da offensichtlich manifestiert. Es gibt immer mehr Hochgeschwindigkeitszüge, die auch immer schneller fahren. Die Bahnbetriebe in diversen Ländern wollen offenbar den Fluggesellschaften längst Konkurrenz machen, ohne dass da irgendwer daran denkt, dass auch dem wohl Grenzen gesetzt sein werden. Ein Beispiel, das fast kurios anmutet, wenn es nicht so traurig wäre, vor ein paar Jahren kam es zu einem Zugunglück in Japan mit, ich weiß nicht wie vielen, also sehr vielen Toten und vielen Verletzten. Das kam so, dass der Fahrer eines Hochgeschwindigkeitszuges bemerkte, dass er 90 Sekunden, eineinhalb Minuten zu spät war und das einzuholen hatte oder dachte, aufholen zu müssen und Gas gab und in der nächsten Kurve ist der Zug aus der Kurve geflogen. Also das ist ein trauriges Beispiel für Geschwindigkeitswahn. Also da lobe ich mir schon die Deutsche Bahn, die ja seit 3 oder 4 Jahren nicht mehr schafft, ihre Fahrpläne einzuhalten, wo eineinhalb Minuten nicht erwähnt werden, wo erst bei einer halben Stunde eine Durchsage kommt, ja, der Intercity so und so von Hamburg nach München fährt heute nicht ein, vielleicht morgen. Habe ich alle schon erlebt. Also das ist dann, wenn das die Alternative wäre, dann wie gesagt die heutige Deutsche Bahn, ja, da weiß man, man kommt nicht sehr schnell vom Fleck und wenn die verspätet sind, wird der Fahrer, der Lokfahrer, nicht in den Wahnsinn verfallen, das gerade in einer Kurve aufholen zu wollen. Also ein Geschwindigkeitsrausch gewissermaßen, der uns alle auch mehr oder weniger spürbar überwölbt. Alles soll sofort gehen, alles muss schnell passieren. Nicht? Das habe ich immer wieder gesagt, ob man nicht merkt, dass da schon gewisse Grenzen längst erreicht wurden in den Nachrichten. Kommunikation heute per E-Mail, wenn ich das E-Mail schicke und alles funktioniert, es gibt ja auch Panelbekannte, wo normalerweise ist in der nächsten Sekunde oder eigentlich zeitgleich beim Empfänger. Ja, was will man denn da noch mehr? Was wäre der nächste Schritt? Sie bekommen meine Nachricht, bevor ich sie abgeschickt habe. Das wird wohl nicht der Fall sein können. Also da wäre eine Grenze erreicht und wie kann das Ganze noch schneller funktionieren? Und damit zum nächsten Punkt, wozu brauchen wir denn überhaupt so schnell so viele Nachrichten? Informationsüberflutung, Reizüberflutung. Anschließend an das, was ich zum letzten Mal im Erhard Oeser zitieren mit Informationsmüll und Kloaken der Vernunft und so weiter, Wegwerftheorien genannt habe, kann man natürlich auf die gesamte Kommunikation heute anwenden, beziehungsweise überall beobachten. Informationen im Internet sind fast unbegrenzt, kein Mensch kann mehr da irgendwie sich zurechtfinden, wenn er wollte. Ich habe keine Ahnung, wie viele Milliarden Websites es da inzwischen gibt, wobei, Sie wissen schon besser als ich, eine Website bedeutet nicht eine A4-Seite, das können 5000 Seiten auch sein und so weiter. Was mache ich mit dieser ganzen Information? Echt, das ist längst eine Frage geworden über die Psychologen und Pädagogen und so weiter, Philosophen natürlich nachdenken und auch schon viel geschrieben haben. Da gibt es etwas von den Neurologen Spitzer, hier ist ein Buch Digitale Demenz, ich habe das nicht gelesen, aber der Titel scheint mir schon eindeutig auf eine bestimmte These hinzuweisen, dass durch die Digitalisierung, Computerisierung Menschen schon früh dement werden. Es ist erstaunlich, noch nie in der Geschichte der Menschheit hatten so viele Menschen in so kurzer Zeit so viel und so schnell Information, Zugang zu möglichst viel Information. Und wie ich bösartigerweise aber nachtragen möchte, noch nie hatten in so kurzer Zeit so viele Menschen die Chancen zu verblöden wie heutzutage. Die Involutionstendenzen, die Sie hier bemerkbar machen, sind eben, dass die Informationsflut uns alle mehr oder weniger erstickt, wenn wir nicht rechtzeitig die Bremse ziehen und rechtzeitig lernen. Das wäre die große Aufgabe unserer Schulen heute. Ständig werden die Schulen reformiert und so weiter. Ich kann das schon kaum noch hören. Worauf man sich aber offenbar weniger konzentriert, was man nicht wirklich ansieht, ist der Umstand, dass die Schulen in allererster Linie die Aufgabe hätten, den Einzelnen, den Heranwachsenden dazu anzuleiten, wie er Informationen bewältigen kann, wie er den Spreu vom Weizen trennen kann. Statt also anzuhäufen, überhäufen mit unzähligen Detailinformationen, wäre das Allerwichtigste eigentlich im Bildungssystem, und das bedeutet ja Bildung letzten Endes, die Fähigkeit, sich zurechtzufinden in dieser Informationsfülle, zu wissen, das brauche ich nicht, das ist falsch, kritisch die Dinge zu hinterfragen und so weiter. Information, meine Damen und Herren, ist natürlich, ich habe das wiederholt betont, ein Lebensprinzip. Alle Organismen brauchen Information, um überhaupt existieren zu können. Sie brauchen Information aus der Außenwelt. Schon das kleine, mikroskopisch kleine Pantoffeltierchen, das da irgendwo herumschwimmt, hat Information über irgendein ein Salzsäuremolekül oder irgendetwas und weiß darauf zu reagieren. Also Information ist in gewissem Sinne das Um und Auf des Lebens, aber alles kann auch irgendwann zu viel werden. Denn wir nehmen ja nicht mehr Information auf, um zu überleben. Dazu bräuchten wir eigentlich nicht allzu viel, etwas mehr zwar als unsere Vorfahren, weil wir in Städten leben und so weiter, sicher. Aber da könnten wir uns doch auf einige relativ wenige Informationsgehalte beschränken. Stattdessen aber wird permanent Information produziert, und ich rede jetzt nicht von der Wissenschaft, sondern ganz allgemein auch von Massenmedien und so weiter, die im Grunde genommen bei näherer Hinsicht eigentlich niemand braucht. Wozu brauche ich zu wissen, wie es momentan dem britischen Thronfolger geht, ob er Durchfall hat oder ob er einen Tee getrunken hat, heute schon wieder, oder Schnaps getrunken, wird mir eigentlich überhaupt nichts an. Das Erstaunliche, und das wirft wieder Licht auf unseren Erkenntnisapparat und auf die vorbewussten Mechanismen, dass wir alle uns ja dem gar nicht entziehen können, weil ja überall Zeitungen und so weiter ausgelegt sind mit Schlagzeilen. Wir können ja nicht mit geschlossenen Augen durch die Stadt gehen und merken natürlich sehr vieles. Und werden alle, ob wir wollen oder nicht, von Unmengen von auch unwillkommenen eben Reizen permanent überflutet. Es hat schon Konrad Lorenz zu seiner Zeit gesagt, und bitte, das war vor 40 Jahren, wenn er heute leben würde, würde er sich im Grab umdrehen, falls er schauen könnte, was ihm sicher erspart bleibt, dass die Zivilisation den Eindruck macht, als ob sie dem Einzelnen eine heile Welt vorgaukeln möchte, ihn ablenken möchte von den Mühseligkeiten des Alltags, weil überall man von Geräuschen berieselt wird. Das ist recht, das kann man beobachten, wenn man die Augen aufmacht, man merkt sie oft gar nicht. Sie finden immer mehr Lokale, hier in Wien, auch sonst in Italien, in Deutschland, wo immer sie hingehen, mit Monitoren, wo irgendwas gezeigt wird. Also es genügt nicht, sie gehen ins Café aus und dort einen Kaffee zu trinken, um eine Zeitung zu lesen oder ein Buch zu lesen oder mit Leuten sich unterhalten. Im Hintergrund muss auch noch auf jeden Fall irgendeine Fußballübertragung gezeigt werden oder Nachrichten oder irgendetwas. Oder Musik im Hintergrund, die auch immer lauter wird, als ob eben die Zivilisation ihre eigenen Geräusche nicht mehr erträgt und zusätzliche produzieren muss, um sich selber nicht zu hören, metaphorisch gesagt. Nun können wir alle eine bestimmte Menge von Reizen, das ist aus der Physiologie und Psychologie hinreichend bekannt und untersucht, problemlos aufnehmen und auch ignorieren. Wir haben ja eine selektive Wahrnehmung, ich muss nicht alles merken, ich bemerke auch nicht alles um mich herum. Nur bestimmte Dinge kann ich nicht ignorieren, wenn ich mit lauter Musik berieselt werde, wo ich es aber nicht haben möchte, oder wenn da Bilder gezeigt werden, die ich nicht sehen möchte und so weiter, kann ich dagegen wenig tun. Und die Reizüberflutung, bitte, das haben auch schon längst, da sage ich nichts Neues mehr, da wurde längst auch schon der Zeigefinger warnend erhoben, vor allem bei Kindern Heranwachsenden, die sich ja überhaupt erst irgendwie in der Welt orientieren müssen, ist die Reizüberflutung dann umso gefährlicher. Und die wissen ja dann nicht mehr, wohin. Nicht noch vor wenigen, sagen wir, vor 30, 40 Jahren, da gab es zwei Fernsehprogramme, ORF 1, ORF 2, hierzulande, aber nicht 24 Stunden, nur ein paar Stunden pro Tag. Da lief dann um 20.15 Uhr eine Dreiviertelstunde lang der Kommissar oder Derrick. Und als Alternative wurde irgendeine Sendung über afrikanische Elefanten gezeigt. Und dann kamen noch einmal Nachrichten und dann die Bundeshymne und dann war es aus. Man konnte also sehr leicht wählen, schaue ich mir die Elefanten an, die afrikanischen oder Derrick oder den Kommissar. Ja, heute gibt es, wir haben zu Hause, ich glaube, 34 Programme oder 35, weiß ich nicht, es gibt Leute, die haben 120. Interessanterweise, wenn ich heute Fernsehen möchte, finde ich weniger als vor 30 Jahren bei den zwei Programmen, weil sie die Programme teilweise mit Schwachsinn überbieten und das meiste ich jedenfalls nicht mehr sehen will. Da muss ich oft lange suchen, bis ich was finde, das muss ich mir unbedingt anschauen. Oder ich schlafe ein, was eigentlich recht gesund ist, wenn man insofern zusätzliches Nicken kann nicht schaden. Sie lachen, aber ich meine das ganz ernst und habe das auch nicht nur als Kritik am Fernsehen gesagt, sondern die Wahl zwischen zwei Programmen fällt relativ leicht und fällt eindeutig aus. Weil es zwei Alternativen sind, zwei ganz verschiedene Sendeinhalte. Je größer die Auswahl wird, fällt es schon immer schwerer. Dann vieles kenne ich ja nicht. Der Kommissar wusste man, der kam, glaube ich, jeden Freitag. Und man kam zum Schauspiel und man wusste genau, was das ist. Da brauchte man auch keine genaue Beschreibung, was da passieren wird. Da waren vier Kommissare, die Älteren unter ihnen haben das sicher gesehen. Und bei den afrikanischen Elefanten, um bei diesem jetzt frei erfundenen Beispiel zu bleiben, wusste man ja auch, was kommt. Gut, heute haben wir natürlich verschiedene andere Dinge, wo man sich dann schon auch fragt, nicht? Also, wann sich das Ganze totläuft. Ich habe das nie gesehen, aber es war vor kurzem nicht zu übersehen. Und der Schauspieler Helmut Berger im Dschungelcamp, ich wusste davon nichts, dass es diese Sendung gibt, war dann irgendwie gezwungenermaßen, nachlesen, was machen die da mit den Kakerlaken und Maden. Und dann ist der Helmut Berger ist frühzeitig abgereist. Was mich nicht wundert bei den Temperaturen und bei seinem Bedarf an Alkohol, das kann ihm nicht gut getan haben. Und was ich damit sagen wollte, offensichtlich geht es ja dann nicht mehr um irgendwelche Inhalte, sondern die Sender brauchen ja im Vorfeld schon Skandale. Dass der schon betrunken am Frankfurter Flughafen erschienen ist, hat schon die Einschaltquoten erhöht. Eigentlich traurig, nicht, also, dass das, der da besoffen ins Flugzeug steigt, dass da Hunderttausende deswegen zuschauen. Also das finde ich ja wirklich schon pervers. Sollte machen, was er will, Aber wie neugierig ist der Mensch denn an so einem Blödsinn? Aber offensichtlich funktionieren die Mechanismen in den Hinterköpfen vieler von uns, die dann wirklich in die tiefste Irrationalität der Einzelnen zurückfallen lassen. Denn sonst bräuchten wir weder den Helmut Berger mit seinem Wodka oder was immer er trinkt, noch den Dschungelcamp und was es da gibt. Offensichtlich muss man sich da in den Massenmedien immer irgendwie gegenseitig überbieten, muss immer irgendwas erfinden mit immer höherer Geschwindigkeit, weil nichts lange genug die Aufmerksamkeit der Zuschauer hält. Und das sollen ja nicht nur ein paar sein, das müssen Millionen sein, damit sich das Ganze überhaupt rentiert, bitte.
Soll sein, das war von einem Psychologen, das führt den anderen sich zu schämen.
Also muss ich ehrlich sagen, dass ich mich für den Berger nicht schäme. Ich schäme mich auch nicht für Depardieu, weil er wiederholt vom Moped betrunken gefallen ist. Ich merke, ich wünsche ihm, dass er sich nicht verletzt. Aber ich weiß schon, was ich meine. Wir kennen das Phänomen, also bei Vorträgen, wenn der Vortragende in Stocken kommt, eine Minute lang, bitte, eine Minute ist innerhalb eines Vortrags ein sehr langer Zeitraum, nichts sagt oder verlegen in irgendwelchen Papieren wühlt und nichts findet, dann herrscht in der Regel betretenes Schweigen. Und man leidet ein bisschen mit mir, hat den Faden verloren, kann er nicht mehr oder was ist. Das ist richtig, es gibt auch den Effekt sogar bei Filmen, dass man gewisse Figuren, dass man hoffentlich überlebt, ja nicht wahr, während bei anderen hat man nichts dagegen, wenn sie abgeknallt werden im Film. Klar, wir das miterleben. Nur meine Frage ist ja wiederum die, wie weit kann das denn noch gehen? Und vor allem, das Dilemma, die Evolution hat uns das alles mitgegeben, anthropomorph gesagt, alle Möglichkeiten, aber keine Bremse eingebaut. Das Imitieren, das Nachlaufen ist ja an sich neutral bzw. positiv. So lernen ja Kinder, so lernen schon die Enten küken und so lernen die Gänse küken und so weiter, den alten Nachlaufen imitieren. Nur bei uns ist es, wir wissen nicht mehr, was noch imitierbar ist. Im Sinne unseres nicht nur biologischen, auch geistigen Überlebens. Nicht? Und mit wem sollen wir mitfühlen? Wie gesagt, also mein Mitgefühl dafür solche Leute hält sich eher in Grenzen. Da habe ich schon eher Mitgefühl für die Leute, die hungern und verhungern und die nicht ins Fernsehen kommen und die auch nicht irgendwie 100.000 Euro dafür kriegen, dass sie besoffen umfallen und ähnliches mehr. Bitte.
Das, was Sie da jetzt anbringen, ist das Gesellschaftskritik oder Kritik an der Evolution oder ist das nur eine traurige Feststellung?
Das ist Zivilisationskritik, eine traurige, wie Sie sehen, ich nehme es nicht so tragisch, ich will nicht aus dem Fenster springen, eine traurige Feststellung des Status quo. Und keine Kritik an der Evolution, was soll ich an der Evolution kritisieren? Das ist ein natürlicher Vorgang, genauso wenig kann ich einen Vulkan kritisieren, der bricht eben aus. Was soll er machen? Ich kann auch Erdbeben nicht kritisieren, ich kann mich davor fürchten und sagen, schade, es sind wieder da tausende Menschen gestorben, aber ich kann nicht Erdbeben kritisieren. Die Evolution verläuft eben so, wie sie verläuft. Und wie gesagt, es ist fast alles möglich in der Evolution. Wir sind mit unterschiedlichsten Anlagen, sehr vielfältigen, ausgestattet, die zunächst einmal entweder überhaupt neutral waren oder durchaus positiv, zum Beispiel das Imitieren, das Nachlaufen, da gibt es andere Beispiele auch, die aber, und das ist mein Punkt, unter den heute veränderten und sehr beschleunigten Bedingungen einer Zivilisation uns das Genick brechen können. Also diese unselige Verknüpfung von alten, neutralen bis positiven, stammesgeschichtlichen Anlagen und einer Zivilisation, die völlig andere, neue Möglichkeiten der Menschen in der Hand gibt. Diese unselige Verknüpfung ist es, dass uns allen bis zu einem gewissen Grad durchaus Sorgen machen kann. Es gibt zynische Anthropologen, die sagen, das weigern wir uns nicht auf, die Zivilisation ist das eine vorübergehende Erscheinung, ein Irrtum der Evolution und das wird halt so verschwinden, wie es einst auftrat. Es gibt so viele Beispiele für Untergänge aus der Erdgeschichte, aus der Evolutionsgeschichte, dass wir überhaupt nicht uns wundern dürften, wenn auch das nur eines von unzähligen Experimenten wäre, die Zivilisation jetzt im heutigen Sinne, die genauso sank- und klanglos untergehen wird, wie alles Übrige. Das wäre dann ein nicht einmal zynischer, ein völlig objektiver Standpunkt, aber dann dürften wir selber nicht davon betroffen sein und das wird natürlich schwer der Fall sein. Also ich nannte es, wie gesagt, Geschwindigkeitswahn, Reizüberflutung, ja, Ökonomisierung wäre ein Punkt, der uns zu denken geben musste, weil das ist schon angeklungen, auch bei der Naturzerstörung und so weiter. Alles wird mit Maß und Zahl gemessen, und alles muss genau auf Effektivität hin, auf wirtschaftliche Rentabilität hin betrachtet werden, nicht wahr? Was früher oder später auch alle Kreativität und alle Individualität abtöten muss. Man kann nicht alles, was Menschen tun, in Euro oder Dollar oder Schweizer Franken messen. Zum Glück gibt es da noch andere Motive als Geld für verschiedene Aktivitäten, die Menschen setzen. Aber es hat schon, glaube ich, eine Französin vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Terror der Ökonomie, dem sich Menschen offenbar immer schwerer entziehen können. Überregulierung wäre noch ein Punkt, der ins Auge sticht. Es wird immer mehr auf staatlicher, auf überstaatlicher Ebene reguliert. Was eigentlich letztendlich dann dazu führen müsste, bei steigender Tendenz, dass irgendwann einmal alles zum Stillstand kommt, weil keiner mehr einen Schritt setzen kann, vor die Haustür oder wohin auch immer, ohne dass er vorher irgendwo nachschauen müsste, darf ich das überhaupt zum gegenwärtigen Zeitpunkt oder geht das nicht. Da übertreibe ich keineswegs, auch Juristen klagen, dass sie mit einer Gesetzesflut konfrontiert sind, die ihresgleichen sucht, die es in früheren Zeiten nicht in diesem Ausmaß gibt. Eine extreme Spezialisierung, wie in der Wissenschaft zum letzten Mal gesagt, ist heute in der Gesamtjurisprudenz gegeben. Nicht wahr? Kein Anwalt kennt sich mehr in sämtlichen Bereichen des Rechts aus, und dann gibt es immer dickere Gesetze und immer dickere Kommentare. Vor kurzem bekam ich einen Verlagsprospekt von einem meiner Verlage, Hirzel Verlag, der ist gemeinsam mit dem Deutschen Apothekerverlag, und es erschien dort also vor kurzem das Handbuch für deutsche Apotheker, also das sind Gesetzestexte, also nicht chemische Texte, und 10 Bände, ich glaube je 1000 Seiten, und 15 Bände zusätzlich Kommentare zum Handbuch. Dass heute noch jemand eine Apotheke aufmacht, wundert mich nicht, denn wie soll er das alles, weiß überhaupt noch, was er darf. Gut, es funktioniert offenbar da, es gibt alle Orten hier in Wien und sonst wo, auch in Stuttgart oder wo in Apotheken, und nicht alle machen da offensichtlich gravierende Fehler, nicht allen sterben die Patienten weg, im Gegenteil. Aber es ist allein für sich schon interessant, ich war 10 Bände und 15 Bände noch Kommentare dazu. Offensichtlich ist das auch dann nicht eindeutig, wenn man es kommentieren muss, ist das nicht eindeutig. Nicht? Das ist dann schon fast wie Religionen, wie die Heilige Schrift, da gibt es seit über 2000 Jahren Exegese. Die Exegetiker interpretieren, deuten, kommentieren die Schrift, kommen sie immer wieder zu neuen Ergebnissen. Also entweder ist dann alles wahr oder nichts ist wahr, und ich kann mir die 15 Bände im Falle des Kommentars wie Apotheken schenken, denn man kann das so oder anders, im nächsten Jahr erscheinen vielleicht zusätzlich 20 Bände, dann wird das anders kommentiert. Also muss jetzt das Ganze doch irgendwie totlaufen. Ein Phänomen, das wir alle beobachten können natürlich, wo man aber nicht weiß, wie weit das überhaupt noch sinnvoll getrieben werden kann, wie viele Regulierungen verträgt denn der Mensch, wenn er noch einigermaßen sorglos leben möchte oder leben soll. Das ist auch verbunden mit einem offensichtlichen und sichergreifenden Sicherheitswahn. Ich habe das schon bei anderen Gelegenheiten erwähnt, das treibt heute schon skurrile Blüten, überall muss vor allem Möglichen gewarnt werden und so weiter. Alles ist letzten Endes gefährlich. Natürlich, das Gefährlichste ist das Leben an und für sich. Am besten ist der dran, der erst gar nicht zur Welt kommt. Der lebt sicher. Dann vielleicht noch als letzter Punkt. Der Mensch ist bis zu einem gewissen Grad indoktrinierbar, manipulierbar. Das ist nun wirklich nichts Neues. Das zeigt ja die gesamte Geschichte. Fanatismus hat es immer gegeben, nicht nur religiösen, Fundamentalismus, Fanatismus. Und es sind die berühmten Milgram-Experimente, die immer wieder zitiert werden, aber es gibt eigentlich nichts Besseres nach wie vor. Experimente, die Sie alle wahrscheinlich kennen, nur ganz kurz zur Sicherheit. Da wurden Probanden also in einem bestimmten Raum hingesetzt und im Nebenraum. Da saß jemand auch im Proband, und dem sollte einer Stromschläge versetzt. Nicht? Und er hat dann dort vor Schmerz geschrien und experimentiert. Ist noch einmal drücken. Und das Erschreckende, wie viele Menschen gedrückt haben, noch gedrückt haben, obwohl der schon fast tot hätte sein müssen. Gut, das war zum Glück nur ein Experiment. Aber es zeigte eindeutig, die Tendenz, zumindest vieler Menschen, man kann es ja nicht mit allen 7 Milliarden machen, das Experiment, zumindest vieler, die Tendenz zumindest vieler Menschen zu einem fast grenzenlosen Autoritätsglauben, in dem Fall war die Autorität der Experimentator, so, sie müssen das drücken und so weiter. Der Experimentator ist als Autorität ist austauschbar, das kann der lokale Landeshauptmann sein, ein Fürst, ein König, ein Kaiser, ein Bischof, ein Kardinal, was auch immer. Die gesamte Geschichte ist voll von dubiosen, merkwürdigen, gefährlichen Autoritäten, denen jeweils oft Millionen Menschen blind gefolgt sind. Es wäre während der Zweite Weltkrieg, es wären verschiedene, ja alle große und kleine Kriege nicht erklärbar, nicht restlos erklärbar, wenn es nicht die Bereitschaft gäbe, möglichst vieler Menschen irgendeinem, wenn auch noch so dubiosen Ideal nachzulaufen. Wie das immer dann bei dem Nachlaufen, imitieren, auch Unterwürfigkeit ist in der Evolution programmiert. Es zahlt sich mitunter aus, einfach zu gehorchen, da muss man keine Verantwortung übernehmen. Dominanzstreben ist auch, kann auch ein Plus bedeuten, aber wenn man dominant ist, dann muss man die Dominanz auch halten. Kann anstrengend sein. Oft ist es eben ratsamer, man folgt einfach nach. Nur wenn man nachfolgen soll, da steht in der Evolution nirgends geschrieben, weil dort eben überhaupt nichts geschrieben steht. Beliebigen Unsinn zu glauben, ist ein Privileg des Menschen. Ich zitiere noch einmal Konrad Lorenz. Und ein altes, ich glaube, ukrainisches Sprichwort besagt, wenn die Fahne weht, bleibt der Verstand in der Trompete. Also eindeutige Anspielung auf Militär, auf Kriege. Begeisterungsfähigkeit, eine wiederum an sich sehr positive Eigenschaft. Bitte, wenn Sie wer für etwas begeistern kann, das ist doch fantastisch, nicht wahr? Wenn er mit Begeisterung irgendeiner Tätigkeit nachgeht, ein Buch liest, ein Buch schreibt, mit Begeisterung Menschen hilft und so weiter, sehr gut. Nur, wann dreht sich die Begeisterungsfähigkeit, eben wann verkehrt sie sich quasi ins Gegenteil, wann wird sie gefährlich? Das ist dann eine sehr schmale Gratwanderung. Eindeutig wird das Ganze eben erst dann, wenn viele Menschen irgendwelchen selbsternannten Herrschern und Führern folgen, selbst in den Krieg hineinfolgen. Es scheint eine Dynamik zu geben, ja, was heißt es scheint, es gibt sie, Dynamik der Massenpsychologie. Wie kommt es, dass oft spontan ein massenweiser Ausbruch erfolgt, sagen wir bei Fußballspielen, ist hochinteressant. Eigentlich geht das die Zuschauer gar nichts an, was die Elf da unten machen und sie können weder gewinnen noch verlieren im Prinzip. Und was da auch für ein Gebrüll veranstaltet wird von Tourhaus an sich friedlichen Menschen, die zuerst einmal am Sonntagnachmittag mit ihrer Familie friedlich spazieren gehen, distinguierte Herren, und dann plötzlich nach dem ersten Fußballtor lassen sie ein Gebrüll los, das dann ungefähre Ideen gibt von den Ursprüngen der Sprache. Was passiert da in diesen wenigen Minuten, wenigen Sekunden? Ein beobachtbares, eigentlich triviales Phänomen, das so lange nicht beachtenswert oder lustig bleibt, solange nicht Blut fließt, aber solange, wenn Dieter nicht nur brüllen, sondern auch aufspringen und aufs Fußballfeld laufen und Steine zu werfen beginnen, dann wird es natürlich nicht mehr lustig. Sie mögen sich erinnern, dass einmal schon zwei lateinamerikanische Staaten wegen eines Fußballspiels einen Krieg gegeneinander angezettelt haben. Also da scheint eine Dynamik, wie gesagt, sich zu entwickeln zu können, die schwer steuerbar ist und überhaupt nicht gesteuert werden kann. In der Masse werden sogar friedfertige Lämmer mitunter zu Mördern, um es krass auszudrücken. Leute, die, oder auch nicht einmal so krass, Leute, die unter normalen Umständen niemandem was tun würden, sehen sich plötzlich lauter Feinde gegenüber, die getötet werden müssen und so weiter. Ein Lebewesen mit diesen Eigenschaften, ein Lebewesen also, das unter anderem zu Gewalt, zu Destruktion, zu Zerstörung neigt, das gleichzeitig indoktrinierbar ist, manipulierbar, müsste sich eigentlich, solange es noch irgendwie vernünftig ist, eine völlig andere Welt schaffen, als die, die er sich geschaffen hat. Verschiedene der kritisierten Punkte laufen darauf hinaus, wenn wir die Begrenztheit unseres Erkenntnisapparates ernst nehmen, vor allem die erwähnten, mehrmals im Laufe des Semesters auch erwähnten Mängel, keine Anschauung für exponentielles Wachstum, wir sind im Mesokosmos gefangen und so weiter und so weiter. Wenn man das ernst nimmt, wäre eigentlich die einzige Chance, und da bin ich auch nicht der Erste, der das propagiert, ein Rückgang auf kleinere, überschaubare Strukturen. Nicht alles soll immer größer, immer höher, immer schneller werden, sondern eher kleiner, überschaubarer, indem der Einzelne auch dann seine eigene Rolle besser begreifen kann. Also die Globalisierung, ja, kein Mensch weiß genau, was das eigentlich ist. Nicht? Gut, es hat zu tun natürlich mit dem Informationsaustausch etc., der global über Internet und so weiter existiert. Aber das darf man nicht verwechseln mit Kosmopolitismus. Kosmopoliten hat es immer gegeben. Das waren Menschen, die sich für fremde Kulturen interessiert haben, von diesen Kulturen auch gelernt haben. Alte, zum Teil berühmte Forschungsreisende und so weiter. Aber nicht auf die Idee gekommen wären, den gesamten Erdball kulturell, soziokulturell zu vereinheitlichen. Dass überall alles gleich ausschauen muss, so wie es eigentlich die Tendenz der sogenannten Globalisierung heute ist. Also wir bräuchten eigentlich kleinere Strukturen, small is beautiful, eine Phrase, die häufiger schon zitiert wurde von dem Ökonomen Leopold Kohr, einem Querdenker seiner Zeit. Kleinheit und Langsamkeit sind nach Chor gewissermaßen die Zauberworte. Damit können wir mit unserem steinzeitlichen Erkenntnisapparat besser umgehen als mit großen, immer unüberschaubarer werdenden Strukturen. Dass wir diese Mängel haben, Sie werden vielleicht auch Beweise dafür haben wollen. Abschließend nur ein paar kleine, wenn schon nicht Beweise, nur Hinweise, die aber von jedem von Ihnen leicht nachvollziehbar sind. Nehmen Sie verschiedene öffentliche Großprojekte, Bauprojekte der letzten Jahre, ob das der Wiener Hauptbahnhof ist, die Erweiterung des Wiener Flughafens, der Berliner Flughafen und so weiter. Was fällt Ihnen bei all diesen und hunderten anderen Projekten auf, falls Sie sich da informieren wollen? Ja, zwei Dinge sind auffällig. Das eine, es dauert immer länger, bis das Projekt realisiert wird, länger als man vorher glaubte. Und zweitens, es kostet das Doppelte bis Dreifache von dem, was man vorher kalkuliert hat. Das ist geradezu ein Gesetz, kann man sagen. Das werden Sie überall finden. Ja, nebenbei noch ist da meistens auch so ein Projekt mit einem Finanzskandal verbunden, weil irgendwo ein paar Millionen einfach verschwinden. Das gehört praktisch schon so dazu, wie das Amen zum Gebet. Ja, wieso schafft man es nicht, solche Projekte in der Zeit durchzusetzen, die man geplant hat? Wieso schafft man es nicht, die Kosten so zu kalkulieren, dass sie sich am Ende nicht verdrei- oder gar vervierfachen? Wieso schafft man es nicht, dass sich da niemand illegal bereichert? Ja, ich glaube, die Antwort ist ganz einfach, ganz allgemein, weil die Projekte zu groß sind für alle Beteiligten. Weil die keine, ich möchte da gar nicht bösartigerweise unterstellen, weil da alles Verbrecher am Werk sind. Nein, die Projekte sind zu groß. Das kann niemand mehr überschauen. Noch so kalkulieren, das sind ja Fachleute bitte, da sitzen ja nicht irgendwelche Idioten, die keine Ahnung haben von Hoch- und Tiefbau oder sowas, das sind Spezialisten oder Leute, die sich ja mit der Wirtschaft auskennen, aber die schaffen das einfach nicht, bitte.
Also ich denke nur aus der EDV, wo es eigentlich um so Milliardenprojekte geht, sondern halt nur um 10 Millionen oder so, oder 30 von mir aus, und da ist es meistens so, dass es zwar eine vernünftige Schätzung gibt, die aber verworfen wird aufgrund also firmenpolitischer anderer Schätzungen, die es gibt, ja. Wo man dann sagen kann, das darf es nicht kosten, das kann es nicht kosten, solange darf es nicht dauern. Die Leute, die das geschätzt haben aufgrund ihrer Arbeitserfahrung, das hochgerechnet haben, kommen halt zu anderen Ergebnissen.
Ja.
Man arbeitet damit in kleineren Zahlen und kommt dann schlussendlich drauf, dass man noch mehr braucht, wenn man nachbessert.
Sie greifen ja schon das auf, was ich abschließend noch sagen wollte. Je größer Dimensionen, und wissen wir da nie genau, wo die Grenze liegt, je größer die Beträge ganz konkret, umso mehr entschwinden sie unserem Vorstellungsvermögen. 1000 Euro kann ich kalkulieren, da weiß ich auch sehr genau, was ich dafür bekomme, oder ziemlich genau. Sogar das kann gelegentlich überraschen. Aber das ist überschaubar. 1 Million ist schon nicht mehr so leicht kalkulierbar. Eine Milliarde, und bitte, das können wir uns nicht mehr vorstellen. Und wenn dann aber auch noch, Sie sagen es ja auch, da gibt es schon verschiedene Berechnungen und so weiter, wenn dann eine relativ große Zahl von Menschen auch dahinter ist, mit unterschiedlichen Interaktionsmustern, unterschiedlichen noch Konflikten, die es gibt, dann kann so ein Projekt eigentlich gar nicht anders realisiert werden als viel teurer als geplant und viel später als geplant. Was wäre die Lösung? Wir hören mit Großprojekten auf und bauen nur noch kleinere, überschaubare. Weil bitte, die neuen Bahnhöfe und Flughäfen sind ja sowieso nicht mehr gemütlich. Da gefiel mir der alte Superbahnhof wesentlich besser als der neue Hauptbahnhof. Bitte.
Ich glaube, dass es schwierig ist. Also ich glaube, dass manche Dinge trotzdem in Großprojekten einfach gemacht werden müssen. Zum Beispiel Ernährung. Es ist halt einfach nicht so einfach, lokal und regional und nachhaltig halt 7 Milliarden Menschen zu ernähren.
Ja, so weit wollte ich jetzt gar nicht gehen.
Also die Frage ist, Sie haben jetzt nicht viele Sachen, die man immer wieder auch hört, in den Medien und so weiter, aufgezählt. Aber ich meine, gibt es eine realistische Möglichkeit,
da rauszukommen? Ich habe sie aufgezählt. Man hört das in den Medien auch, was Bauprojekte betrifft, über den Berliner Flughafen, hört man ja ständig. Und da waren schon Experten im Studio und so weiter. Klar, nur, es fehlt der Evolutionstheoretik. Hätten Sie mich gefragt, natürlich wird das ein Skandal werden. Das sind ja alle Projekte bisher so. Dieser. Denken Sie an das neue AKH und so weiter, wenn man sich da erinnert und in der Geschichte herumfühlt. Es waren ja eine endlose Serie von Skandalen und von Misswirtschaft und so weiter. Und daraus hat man nicht gelernt.
Ich meine, der Ausstieg aus diesem riesigen Projekt ist auch ein so großes Projekt, das ist doch nicht realistisch.
Das haben Sie schön gesagt. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, Hegel hatte recht, wir haben aus der Geschichte nichts gelernt. Ein Ausstieg ist nicht mehr möglich. Hoffen wir, das ist das Beste. Vielleicht geht es eine Weile noch, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir Glück gehabt. Bitte.
Ja, mein Kollege sagt, gerade die Ernährung der Großprojekte ist ja eher ein Beispiel dafür, dass man dezentralisieren müsste und verkleinern müsste.
Ja. Also das Thema ist natürlich uferlos, da könnte man eigene Seminarien veranstalten, klarerweise, aber es kann der Einzelne auch durch tiefere Ansichten in die Dinge und so weiter schon ein klein wenig beitragen. Zum Beispiel brauche ich nicht, also E-Mails binnen einer Sekunde zu beantworten, ich kann mich zurücklehnen, es muss nicht alles immer schneller gehen, weil gerade bei komplizierten Dingen empfiehlt es sich, sich zurückzulehnen, nachzudenken, je schneller, je größer der Druck, umso höher die Fehleranfälligkeit natürlich. Also man soll sich ruhig auch Pause, Ruhe gönnen, dann wird man mit höherer Wahrscheinlichkeit weniger Fehler machen, als wenn man digital in dem Geschwindigkeitsrausch verfällt. Was Ernährung betrifft, da kann ich nur sagen, ja, Dezentralisierung, aber da ist ja einiges schon schiefgelaufen, wenn man immer wieder mit Recht auch den Alarm hört, wie viele Fischarten inzwischen bedroht sind, weil das Phänomen der Überfischung in den letzten Jahren, Jahrzehnten überhand nimmt. Das sind ja nicht einzelne Angler, die irgendwo im Ozean da eine Stunde warten, bis ein Fisch anbeißt, sondern gewaltige Schleppnetze, die dann auch Arten mitreißen, die gar nicht gegessen werden und so weiter. Und so kommt es natürlich zur Bedrohung sehr vieler Fische. Das ist ein konkretes Beispiel. Ich habe in Mexiko vor einigen Jahren ein hervorragendes Essen, ein sogenannter Red Snapper, der rote Schnepper, also ein Fisch mit dem hervorragenden. Ich esse gern Fisch, aber das war einer der Höhepunkte der Fischevolution, der meiner Meinung persönlichen Evolution des Fischessens gewissermaßen. So, wenn ich jetzt hier in einer der Lokale in Wien gehe und Fisch essen möchte, warum soll ich dann den Red Snapper hier vorfinden müssen, damit er da vom Golf von Mexiko hierher transportiert wird? Hier esse ich dann doch bitte den Saibling. Der Saibling wird in alpinen Gewässern gezüchtet. Oder Forellen vom Neusiedlersee. Da gefährde ich niemanden. Also, was ich damit meine, ich muss ja nicht alles, was an diesem Fleck, was an irgendeinem Fleck der Erde verfügbar ist, an jedem anderen Fleck auch haben. Nicht? Bitte in Mexiko esse ich dann den Snapper, solange es ihn noch gibt. Und der muss nicht in alle Ecken und Enden der Welt transportiert werden, sondern dort anderswo, wie gesagt, hier im Alpinraum. Nehmen wir den Saibling oder die Bachforelle, wenn man Fisch essen möchte. Das wäre also eine sehr kurze, natürlich verkürzte Antwort auf Ihren Hinweis mit Ernährung und so weiter. Damit werfen wir einen Blick auf die Uhr, wir sind schon in der Zeit. Wir werden zum nächsten Mal, wie schon mehrmals angekündigt, also noch einmal die allerwichtigsten Punkte darlegen. Vor allem im Sinne auch der Systematik, die ganze Vorlesung hatte. Für mich ist sie sehr schnell verstrichen, jedes Semester verläuft sehr schnell. Es waren doch unzählige Aspekte, die ich da vorgetragen habe. Ich bin auch nicht mit allem fertig geworden, was ich vorhatte. Und es mag also nützlich sein, zum nächsten Mal so anhand von, wie heißt die, werden wir es noch überlegen, 8 bis 10 Punkten, die hauptsächlichsten Aussagen, Zusammenhänge und so weiter, noch einmal darzulegen. Vorweg gleich eine Ankündigung für das nächste Semester. Auf Wunsch der Studienprogrammleitung werde im nächsten Semester wahrscheinlich am gleichen Ort zur gleichen Zeit eine Vorlesung über Krisen und Katastrophen aus naturwissenschaftlicher und philosophischer Sicht halten. Die haben einige von Ihnen vielleicht im letzten Sommersemester gehört, andere wohl nicht, aber das wird dann auch noch mit genauerer Beschreibung, ich schätze in den nächsten 1-2 Wochen, auch im Vorlesungsverzeichnis angekündigt. Heute danke für Ihr Interesse und sehe Sie dann nächste Woche.